So, ich bin gleich soweit. Bisschen sortieren. Ja, ich möchte euch begrüßen zum Sonntaggottesdienst. Auch von meiner Seite, auch alle, die ihr zuschaut über Zoom und alle, die es mal machen werden. Ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wo ich letzte Mal angefangen habe. Ist jetzt ein paar Wochen her. Ich habe mit einem Brief begonnen, und zwar mit dem Johannesevangelium, beziehungsweise mit dem ersten Johannesbrief, so. Also nicht Evangelium, sondern mit dem Johannesbrief. Und das könnt ihr aufschlagen, den ersten Johannesbrief. Und ich habe angefangen mit von Kapitel 1, Vers 1 bis 2, Vers 2. Und ich möchte eine kurze Wiederholung machen, was ich so gesagt habe, was ich auch zitiert habe. Ich habe viel zitiert. Heute werde ich auch Sachen zitieren. Ich werde aber nicht alles wiederholen. Ich glaube, das wird uns die Zeit sprengen. Ich gucke, ob ich das ja im Rahmen hinkriege. Ja, ich habe erstmal Informationen zum Brief gegeben. Und zwar erstmal ja, diese Basissachen. Wer hat den Brief geschrieben? Und da war dann die Frage sozusagen, war das jetzt Johannes, der Sohn des Zebedäus? Oder vielleicht auch, wie er vom Bibelprojekt, also Bibelprojekt gesagt hat, vielleicht eine andere Möglichkeit, Johannes, der Älteste genannt wird. Und da hatte ich gesagt, für mich persönlich, nach meiner Erkenntnis, wie ich das so sagen kann, würde ich sagen, es war der Johannes, der Sohn des Zebedäus, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat. Das ist also mein Standpunkt. Und dann habe ich halt weitergemacht, wann wurde dieser Brief geschrieben, und ich habe von der Schlachter, sind da auch Informationen, die ich habe, steht ja auch in jedem Kapitel was drin. Hier steht jetzt 90 nach Christus oder in der Elberfelder Studienbibel von 90 bis ca. 100 nach Christus. Also wenn man das jetzt in Jahren rechnet, habe ich gesagt, waren ungefähr 1930 Jahre. Ja, also wenn wir, ich weiß nicht, was der durchschnittliche Mensch lebt. Die Frauen leben ein bisschen länger, glaube ich, von der Statistik. Wenn man jetzt ja 1930 Jahre nimmt, ist das schon eine Zeit. Und ja, und vor dieser Zeit gab es halt noch keinen ja, elektrischen Strom, sage ich mal. Und ich habe hier so eine NGÜ, die habe ich letztens mal vorgelesen, weil da was Interessantes vorsteht. Wenn man jetzt einfach mal diese Zeit zurückblickt, da steht drauf, dieses Buch ist 2000 Jahre alt. Also nicht dieses, aber das, von dem dieses die Übersetzung ist. Damals gab es weder elektrisches Licht, noch Telefon, Internet, Autos und all diese Sachen. In Bezug auf die wesentlichen Dinge ist es aber auf dem neuesten Stand. Ja. Ich lese das nochmal vor. Passt da eigentlich? Ja, an wen ist dieser Brief geschrieben? Das ist eigentlich ziemlich eindeutig. Beziehungsweise, wo... Nee, vorher kommt noch wo. Wo, da steht die drin ungefähr, ja, in Ephesus oder ein Handbuch zur Bibel habe ich auch noch von Daniel Hayes und Scott Duvall, die sagen in der Gegend von Ephesus. Also in diesem Rahmen wurde dieser Brief geschrieben. Und an wen? Ja, an die Kinder Gottes. Und das ist eigentlich, kann man eigentlich schön lesen, weil hier sehr oft steht, meine Kinder. Ja, wenn wir in Kapitel 2, wo ich heute weitermache, direkt Vers 1 lesen, da steht ja, meine Kinder. Dann haben wir in Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder. Und in Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Also es ist ziemlich eindeutig, eine eindeutige Richtung gegeben, an wen dieser Brief ist. Ja, was ist der Inhalt? Der Inhalt ist, ja, speziell. Und zwar habe ich damals gesagt, auch hieraus wieder, dass es halt eine Warnung ist vor den kommenden Irrlehren besonders gnostischer Art und Propheten, die falsch waren. Und, no, geht's weiter. Weiter habe ich gesagt hier, die Unterscheidung zwischen echt und falsch im Glaubensleben ermöglichen. Also sind hier quasi Signalwörter. Zum Beispiel, also dieses Wort, und daran erkennen wir. Ja, das zieht sich also weiter in den Kapiteln. Es soll unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Dann zitiere ich weiter. Es ist eine prophetische Mahnung für die letzte Stunde und ruft die Kinder, wahren Kinder Gottes auf, in einer Zeit des geistlichen Verfalls, im Prinzip ist es aktuell, und der Verführung an der Wahrheit des Wortes Gottes, an echter Liebe und entschiedener Absonderung von der Welt festzuhalten. Ja, das steht ja auch später. Warnung vor der Liebe der Welt. Habt nicht lieb die Welt. Ja, Paulus betont noch die Wichtigkeit des Wandels zum Licht, während die Irrlehren, die er bekämpft, praktizierte Sünde und Gesetzlosigkeit förderten. Ich möchte noch mal zu dem Wort Gnosis kommen, weil es hier auch darum geht. Ich habe damals gesagt, hier gibt es ja auch Worterklärungen drin und da steht, also der griechische Begriff Gnosis bedeutet Erkenntnis. Also man weiß es, also Kopf, übertragen auch Wissenschaft. In der Studienbibel von der Elberfelder steht da noch, die Gnosis machte den Versuch, Gott und die Welt denkend zu erklären. Also wenn jemand Gnostiker ist, versucht er Gott und die ganze Welt mit, sage ich mal, seinem Denken zu erklären. Im Prinzip ist das ja eine aktuelle Sache. Dann hatte ich eine Zusammenfassung gegeben. Einmal, ich hatte 5 Punkte hier aufgelistet. Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn der Gläubigen durch das Teilen des Wortes. Das heißt, wenn wir Bibelstunde haben oder wenn ich hier was sage oder anderer Bruder, dann haben wir Gemeinschaft untereinander. Gott ist Licht, das ist die Botschaft. In ihm ist keine Finsternis. Ja, also es gibt ja, ich sag mal, 3 Lichter, aber wegen Advent. Aber wenn wir da, ja, das Licht ausschalten, ist es entweder dunkel oder es ist nur hell. Es gibt nichts dazwischen und Gott ist Licht. Habe ich gesagt, eine falsche Lehre hat negative Folgen auf unser Leben. Das heißt, wenn eine falsche Lehre in die Gemeinde kommt, sich in unser Denken verfestigt, dann hat das auch Folgen auf unser Leben. Ich habe, glaube ich, das Beispiel gegeben mit Musik, wenn jemand Musikfan ist und lernt die Lieder auswendig und die Lieder sind jetzt nicht ganz so toll vom Inhalt. Das geht natürlich auch ins Herz rein und die Menschen oder die, wie auch immer, die Person XY lebt danach. Also ich habe damals, ist jetzt vielleicht ein bisschen entfernt, aber ich habe damals auch die Bud Spencer Filme geguckt und ich weiß noch, das habe ich doch schon ein paar Mal erzählt, da ging es, glaube ich, entweder Bud Spencer oder Karate Digga, auf jeden Fall habe ich da meinen Stoffsäge genommen, habe draufgeschlagen. Ja, also ich wollte das auch machen. Ja, also es kam mir rein und ich wollte auch, ne, einmal draufhauen. So, war ich noch ein bisschen jünger. So. Dann habe ich gesagt, Sündenbekenntnis. Ja, da gibt es halt den wichtigen Vers. 1. Johannes 1, Vers 9 müssten wir eigentlich ja lernen oder auswendig lernen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist gut, das ist toll. Ja, und wenn wir uns versündigt haben, steht der Fürsprecher Jesus. Also Jesus vertritt uns, wenn wir vom Satan angeklagt werden. Ja, und heute will ich weitermachen. Das war nur eine kleine Wiederholung mit Kapitel 2, und zwar 3 bis 14. Und ich werde das erst kurz vorlesen, damit das Wort auf uns wirkt. Wer möchte, kann mitlesen oder hört einfach zu, wie ihr möchtet. Ich lese von Kapitel 2, Vers 3 bis 14. Und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr von Anfang an gehört habt. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, was wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Wer sagt, dass er im Licht ist und doch seinen Bruder hasst, der ist immer noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also ist, ja, viel Inhalt und ich habe auf jeden Fall mir Kommentare dazu geguckt. Ich werde nachher auf den Roger Libby eingehen, da habe ich ein Video angeschaut, um einfach gucken, ja, kann ich das so besser dann auf den Punkt bringen? Das werdet ihr aber gleich dann hören. So, bei mir steht Vers 3, da fange ich mit Vers 3 an. Also hier gibt es halt dieses Signalwort erkennen. Das steht bei mir in der Schlachterübersetzung und auch in Elberfelder. Und nachdem Johannes in Kapitel 2 auf Jesus eingegangen ist, 1 und 2, da sagt er nämlich in Vers 1, er ist ein Fürsprecher, er ist ein Beistand, er ist ein Gerechter, er ist das Sühnopfer. Also er geht auf Jesus ein und dann schreibt er weiter, hieran können wir sehen, dass wir ihn erkennen. Also wenn ich sage, dass ich Gott kenne, gibt es hierfür ein Erkennungsmerkmal. Und die Antwort lautet, wenn ich seine Gebote halte. Ja, ich muss hierbei erwähnen, dass der Grundstein natürlich die Gnade ist. Ja, wir sind ja nicht durch in der Gesetzlichkeit. Das müssen wir natürlich im Hinterkopf behalten. Ich zitiere von Richard Müller. Steht, wie kann nun ich, der ich diese Stellen lese, wissen, dass mein Verhältnis zum Herrn in Ordnung ist? Johannes gibt die Antwort. Wenn wir seine Gebote halten, der Prüfstein ist mein Gehorsam. Also, das, was wir hier lesen, was Jesus uns aufgibt, was ja unser Wegweiser ist, wo er uns vorwarnt, was nicht gut ist, bin ich gehorsam oder bin ich da nicht gehorsam? Ich lese mal aus der NGÜ vor, Vers 3, jetzt noch ein bisschen anders. Wie können wir sicher sein, dass wir Gott, Jesus kennen? Es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Jetzt dazu eine Parallelstelle. Ich springe drei Kapitel. Kapitel 5, Vers 3 möchte ich dazu nehmen, denn das alles ist so ein bisschen ineinander verschachtelt. Kapitel 5, Vers 3, da steht, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also der Schlüssel ist hier die Liebe. Und da habe ich mir gedacht, seine Gebote sind nicht schwer. Ja, wie kann das sein? Und da habe ich mir gedacht, okay, das geht ja eigentlich nur, wenn der Heilige Geist wirkt. Ja, es steht auch in Römer 5, Vers 5, dass ja die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in uns ist. Also, aus meinem eigenen Fleisch, meiner eigenen Verdorbenheit oder das, was ich hätte ohne den Heiligen Geist, könnte ich also nicht das machen, was Gott von mir möchte. Und außerdem ist ja noch die Liebe zu meinem Herrn. Ich zitiere von Richard Müller, bezogen darauf, dass die Gebote nicht schwer sind. Jetzt hat er Folgendes geschrieben. Die Auswirkung unserer Liebe hängt von hohem Maße davon ab, wen wir lieben. Weiter. Kann man aber sagen, dass die Gebote Gottes nicht schwer sind? Ist es wirklich leicht, den Feind zu lieben? Es gibt Bibelworte, die die Dinge anders darstellen. Wir lesen Apostelgeschichte 15, Vers 28. Es hat dem Heiligen Geist und uns gut erschienen, keine andere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Der Apostel schreibt, ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde. 1. Korinther 9, Vers 27. Er schreibt weiter, es wird von uns voller Einsatz erwartet. Paulus bezeichnet sein Leben als einen Lauf und einen Kampf. Und beide sind nicht leicht. Der Apostel Johannes zeigt uns hier eine andere Seite. Er geht von der Tatsache aus, dass Jesus der Christus ist und davon, dass die Gläubigen aus Gott geboren sind, also wiedergeboren sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Für den, der auf diesem Boden steht, sind die Gebote Gottes nicht schwer. Also das sind schon Dinge, wo man nachdenken muss. Ich zitiere Vers 12, ja, von Johannes 15, da steht, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Das heißt, wenn wir Jesus lieben, dann sollen oder wollen wir seine Gebote befolgen. Das ist also der Gehorsam. Also, ich bin aus Liebe, bin ich gehorsam, und die Liebe ist quasi der Schlüssel. Es gibt ja die Agape-Liebe. Ja, und wenn ich wieder scheitere, dann stehe ich auf und mache weiter. Und ich weiß, dass ich scheitern werde, aber das weiß der Herr. Hier steht, gehe ich weiter mit Vers 4. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und einem solchen ist die Wahrheit nicht. Aber wenn jemand sagt, ich kenne Gott, Jesus, aber seine Gebote nicht hält, wird er quasi als Lügner betitelt und redet nicht die Wahrheit. Also das sind schon harte Worte, aber Paulus meint es gut, denn er spricht, wenn man jetzt Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, das heißt so viel wie Kindlein, ja, also da ist Herz dahinter. So. Ich glaube, das hört sich alles halt streng an, aber wenn wir Jesus unser Leben gegeben haben und er unser Herr ist, unser gute Hirte, passt auf uns auf und wir wissen, wie er ist, weil wir ihn kennen durch das Bibellesen, dann ist das eine ganz andere Perspektive. Gott gibt uns, weil Jesus sagt, was er gibt. Es gibt euch auch eine Bergpredigt, sagt, wer diese meine Worte befolgt, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der ein Haus auf seinen, auf festigen Grund gebaut hat. Lukas 6, Vers 46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Ich finde Vers 5 jetzt interessant, weil vorher stand immer Gebote. Also, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, das Wort Gebote. Wer aber sein Wort hält, kommt jetzt. Muss ich mal gucken, bin irgendwo gesprungen. Genau, Vers 5. Vorher war das Gebote, jetzt steht aber, wer sein Wort hält. Also es geht um die Worte Jesus. Das heißt, ich würde sagen, Gebot hört sich jetzt so für mich streng an. Vers 5, wer aber sein Wort hält. Also es sind die Worte Jesu. Es ist jetzt, ich finde das... Ist nochmal gut, dass man das auch liest. Ein anderes Wort dazu. Dann steht, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes, die Liebe zu Gott vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Und das passt Johannes 15, Vers 10. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Hier steht vollkommen geworden in Vers 5. Das heißt für mich, man kann auch nicht vollkommen sein, also die Liebe zu Gott. Das heißt eigentlich, was ist eigentlich meine Motivation, was ist mein Eintreiber? Und ich möchte jetzt mal was sagen, und ihr könnt auch mal überlegen, ob das passt. Also es geht um Vers 5. Hier steht, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Oder hier steht auch noch die Liebe zu Gott. Also, je weniger die Liebe Gottes oder die Liebe zu Gott in mir ist, desto weniger halte ich mich an seine Worte. Zweite, je mehr die Liebe Gottes in mir ist, desto mehr halte ich mich an seine Worte. Ja, dabei spielt die Liebe zu ihm eine wichtige Rolle. Ja, was denkt ihr davon? Ich möchte das mal in den Raum stellen. Also je mehr, weil es ja auch steht, wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Vollkommen. Und diese Vollkommenheit, also bei mir ist sie nicht. Und darum bin ich auf dem Weg. In Vers 6 steht jetzt, wer sagt, dass er quasi in Jesus bleibe, ist schuldig, auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Der Richard Müller sagt was dazu, ich zitiere, wieder betont Johannes, dass unser Leben mit unserem Bekenntnis übereinstimmen muss. Also das, was wir sagen, dass Jesus unser Herr ist, was wir lesen, passt das mit unserem Leben überein im Alltag, wo wir sind? Oder ist es eher weniger? Passt das mit meinem Leben überein? Müller erwähnt, dass Jesus von seinem Vater ja völlig abhängig war und seine Unabhängigkeit von den Menschen. Also, das heißt auch, Kontrolle abzugeben. Und ich mag Kontrolle. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ziemlich viel Kontrolle habe und ja, das schwer abgeben kann. Wie ist es in deinem Leben? Kontrollierst du gerne dein Leben, deine Umstände? Ich kann es verstehen. Lässt du nicht gerne los? Hältst du alles gerne selber vielleicht in deine Hand? Versuchst es mit deiner eigenen Kraftanstrengung ja, zu machen? Wie gesagt, ich kenne es von mir selbst. Gerade loslassen, abgeben, vertrauen. Es ist jeden Tag für mich eine neue Prüfung. Jetzt steht in Vers 7, was vom alten Gebot. Brüder, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern ein altes. Ich habe eine Parallelstelle, und zwar nicht im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief, sondern im zweiten Johannesbrief. Da steht das nämlich auch drin. Und ich lese vor, 2. Johannes 5, Vers 6. Da steht noch, und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an haben, dass wir einander lieben. Und darin besteht die Liebe, dass wir nach seinen Geboten wandeln. Dies ist das Gebot, das, wie ihr es von Anfang an gehört habt, dass ihr darin wandeln sollt. Richard Müller sagt dazu, wenn er es auch nicht ausspricht, also der Johannes, besteht auch kein Zweifel, dass es sich bei dem Gebot um Nächstenliebe handelt, beziehungsweise Brüderliebe handelt. Das Gebot der Nächstenliebe ist uralt, sagt er. Wir finden es schon in 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, wir sollen einander lieben, das sagt er uns hier. Wenn man weiterliest, spricht Paulus jetzt oder schreibt er von Licht und Finsternis. Ja, also in Vers 8, da steht ja, und ich schreibe euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint schon. Also Licht und Finsternis sind ja totale Unterschiede, mehr geht ja eigentlich nicht mehr. Aber dieses Wort gab es halt auch schon Kapitel 1, also im 1. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 5, da steht nämlich das, was ich vorhin gesagt habe, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis ist. Jetzt zu Vers 9. Wer sagt, dass er im Licht ist, also für mich heißt das dann, wenn Gott Licht ist und im Licht zu sein, dann ist man mit Gott verbunden, also man ist wiedergeboren. Also ich lese nochmal vor. Er sagt, dass er im Licht ist, Klammer auf von mir. Also für mich heißt das, dass man mit Gott verbunden ist, wiedergeboren ist, eine Beziehung zu ihm hat, Klammer zu. Doch seinen Bruder hasst, der ist noch immer in der Finsternis. Also was bei Gott gar nicht ist, die Finsternis ist dann bei der Person, die seinen Bruder hasst. Ich nehme Vers 20 noch dazu, in Kapitel 4. Ihr merkt, ich springe so ein bisschen, aber ihr müsst es nicht nachschlagen. Ich könnte einfach auch zuhören, wenn ihr möchtet. Weil diese Sachen im 1. Johannesbrief kommen sehr oft vor. Die Liebe zueinander und die Liebe zu Gott. Kapitel 4, Vers 20 steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Und jetzt kommt's. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Ich sag nochmal, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Jetzt habe ich mir gedacht, okay, was heißt denn dieses Wort hassen eigentlich? Und habe nachgeguckt, es gibt es ja unter Bibelkommentare gibt es ja auch dieses Wortstudium, nur die Worte. Und das Wort hassen, was hier benutzt wird, heißt miseo. Und ich glaube, ich habe es von der Elberfelder Studienbibel, kann sein. Da steht auf jeden Fall mit Hass verfolgen, verabscheuen, das sind also harte Worte, oder weniger lieben. Oder auch nicht lieben oder lieben wollen. Weil es immer im Gegensatz zu Agapeo, also lieben ist. Also nicht lieben, verabscheuen, also sind, wenn man so sagt, harte Worte. Jetzt steht hier, wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht. Also für mich liest sich das dann so, dass man im Licht sein kann und nicht im Licht sein kann. Weiter geht's. Es steht, wer seinen Bruder hasst, drei Sachen werden aufgezählt. Das ist Vers 11. Ist in der Finsternis, wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Und ja, wenn sowas ist, sagt Richard Müller, ich zitiere, wenn wir Hassen in unserem Herzen aufsteigen fühlen, weil die sündige Natur ist ja noch in uns, das ist ja ein täglicher Kampf, sollten wir uns der großen Gefahr bewusst werden und diese Sache sofort im Gebet ja vor Gott bringen. Also wenn wir merken, da steigt was auf, das was nicht gut, und wir wissen das, dann kommen wir damit vors Kreuz. Ja, ein letzter Abschnitt von Vers 12 bis 14, da geht es um ja, Reifestadien als Christ. Und wenn ich mich noch erinnern kann, dann hatten wir schon mal eine Predigt drüber, und zwar über Zoom. Ja, da konnten wir uns hier nicht treffen, da war es ja alles Feierabend, also geschlossen. Und ein Bruder von uns in Christus, der hat über sowas gesprochen. Das ist schon länger her. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch erinnern kann. Und ich habe hier halt besonders den Roger Libby rausgesucht, mir was angehört. Also in diesem Abschnitt von 12 bis 14 werden jetzt quasi drei Sorten von Menschen angesprochen. Ja, sagt Daniel Hayes und Scott Duvall von diesem illustrierten Buch zur Bibel. Sagt weiter, da die Kinder, hier geht's ja los mit Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder, da die Kinder nicht die Väter zuerst angesprochen werden, ist wahrscheinlich die ganze christliche Gemeinde damit gemeint. Ja? Und das deckt sich gleich auch mit dem Roger Libby. Den möchte ich jetzt zitieren oder auch Sachen sagen, was er gesagt hat. Also ich habe mir ein YouTube-Video angeschaut, das heißt Roger Libby Live. Festhalten am Anfang, das ist der Johannesbrief Teil 5. Das war ungefähr ab 10 Minuten 48, wenn es einen interessiert. oder wenn er nachhören möchte. Ungefähr bis 34,7. Ich habe es nicht zu Ende durchgehört, aber man kann es sich anhören. Er geht da halt sehr tief rein, auch gerade was mit den Worterklärungen sind. Und ich will das nur in sehr abgespeckter Version hier wiedergeben. Er sagt in Vers 12, werden alle gläubigen Kinder angesprochen, also alle, die Kinder Gottes sind. Im Prinzip da, wo Paulus schon, beziehungsweise wo Johannes schon geschrieben hat, meine Kinder in Kapitel 2, Vers 1, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das gleiche, mit der gleichen Wortwahl, mit der gleichen Wortbedeutung, das jetzt in Vers 12, ich schreibe euch, ihr Kinder. Und dieses griechische Wort heißt technion, ja, und das heißt Kind. Ich habe nachgeguckt, Bibelkommentare. Und jetzt gibt es hier drei Reifeunterschiede. Und er geht folgendermaßen vor, gesagt, zuerst haben wir die in Vers 13 und 14 die Jünglinge. Bei euch kann das heißen junge Männer. Bei mir steht hier in Schlachter junge Männer. So. Im Griechischen heißt das, jetzt hoffe ich, dass ich richtig aussprechen kann, Neon Nikos. Das heißt, er sagt hier, die Jünglinge von der Reife her, das ist quasi, ich sag's mal anders, das ist nach der Pubertät vor der Heirat, also wenn man das einstufen will, vom Alter her. Jünglinge ist quasi, wenn man das einstufen will, von, sag mal, vom menschlichen her, nach der Pubertät bis vor der Heirat. Und was sie jetzt auszeichnet, dass sie halt schon länger auf dem Glaubensweg sind und haben schon die ersten Erfahrungen gemacht. Die haben auch Siege errungen. In Vers 13 sagt er ja, weil ihr den Bösen, also das Böse ist Satan, überwunden habt. Dann sagt er auch noch, wirklich mal eben, genau, in Vers 14 werden auch immer noch mal die Jünglinge angesprochen, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Dazu möchte ich Psalm 119 aufschlagen. Psalm 119, Vers 98 bis 100. Das gibt der Richard Mills auch noch an. Müller, was heißt das, in seinem Wort zu bleiben? Und zwar geht es folgendermaßen, dass wir Reife haben, dass wir mehr Erkenntnis haben als die anderen. Psalm 119, Vers 98. Da steht, ich kann auch noch 97 lesen, wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber den ganzen Tag. Nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger geworden als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Also, das Nachsinnen im Wort bleiben, das heißt also, dass wir quasi geistlich wachsen können, dass diese jungen Leute, diese Jünglinge, die er angesprochen hat, im Glauben, weil sie im Wort bleiben, geistlich reifer sind als sie an, weil sie im Wort bleiben. Sie lesen das Wort, sie sind dabei. Der zweite Punkt, sagt er, Kinder. Das steht auch in Vers 14, sagt er, weil man wohl Vers 13, weil in Vers 14 nicht von Kindern die Rede ist. So, hier geht es darum, das Wort heißt hier im Griechischen Paidion. Paidion. Das heißt von der Pubertät an quasi. Also alles von der Geburt bis unmittelbar kurz vor der Pubertät. Das ist dieser Zeitraum. Von der Geburt, wo das geboren ist, bis unmittelbar kurz vor der Pubertät. Das ist der Zustand vom Kind. Und hier heißt das eigentlich nicht Kinder, sondern Kindlein. Kindlein. Das heißt, das sind Neubekehrte, die sich für Jesus entschieden haben, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie Buße getan haben, Jesus aufgenommen haben, Taufen abgelassen. Und die sind noch nicht lange auf ihrem Weg. Die sind gerade quasi frisch in die Familie Gottes aufgenommen worden. Ich zitiere einen F.B. Hole, das ist übersetzt von einem Marco Lessmann, das ist von Bibelstudium, geistliches Wachstum, da steht, die einfältige Erkenntnis des Vaters, was für alle der Anfang unseres christlichen Lebens war. Also geht es darum, weil in Vers 13 steht, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Also das ist eine einseitige Erkenntnis. Die haben noch nicht die volle Erkenntnis des Vaters. Reicht. Und die dritte Person oder die dritte Gruppe sind die Väter. Das sind Vers 13 und Vers 14. Hier steht es aber in Vers 13 und Vers 14 immer das Gleiche. Ich lese euch mal vor, ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Und in Vers 14 steht, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also ist das nicht zweimal das Gleiche? Nein, sagt er. In Vers 13 richtet sich das quasi, das ist im Präsens geschrieben, das richtet sich an die Väter. Also an die leiblichen Väter. Und Vers 14 ist es quasi, ich habe euch geschrieben, ist eine andere Zeitform. Das heißt, das, was ab Vers 14 geschrieben ist, sagt er, ich habe euch geschrieben, zählt hier das, was wir von Kapitel 1, Vers 1 haben. Das zählt auch alle für sie. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig. Muss man sich reinversetzen. Aber so sind ja auch Zeitformen und die sind nicht immer, wenn man die jetzt nicht beachtet oder gewisse Sachen, dann kann man ja, Sachen jetzt echt nicht so, sag ich mal, gut erklären oder rüberbringen. Was das Merkmal bei diesen Vätern ist, dass sie sehr reif im Glauben sind. Aber er sagt ja, sie kommen nie an den Punkt, wo sie sagen würden, jetzt ist genug. Ich bin jetzt so reif geworden, jetzt brauche ich nichts mehr. Ja, warum wiederholt sich jetzt dieser Satz? Und zwar der Satz, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe ja vorgelesen, Vers 13 und 14, das wiederholt sich zweimal. Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Also F.B. Hole, und dieser Übersetzer Marco Lessmann, der hat was dazu noch geschrieben. Da wollte ich noch einen Satz zitieren. Da steht, weil der absolute Höhepunkt unserer Segnung in der Erkenntnis Christi zu finden ist. Also es geht nie, als wenn man sehr reif im Glauben ist, also als Vater quasi im Glauben ist, kommt man nie zu dem Punkt, wo man sagt, oder sollte nicht zu dem Punkt kommen, jetzt habe ich alles verstanden. Ich habe Christus, die völlige Erkenntnis von Christus. Also das ist nicht. Denn die völlige Erkenntnis, der absolute Höhepunkt. Ich glaube, das kann man wirklich nur erlangen. Es ist mindestens mein Gedanke, wenn man jetzt wirklich bei Jesus ist. Oder weil wir haben immer noch einen Kampf mit uns selbst, Das sagt Luther, das alte Fleisch oder was? Was hattest du nochmal gesagt, Dietmar? Der Tote, die Leiche kommt mal wieder hoch, also der alte Mensch, ne? Genau. Ja, danke. So, das war heute, viel Input. Ich möchte einfach mal eine kurze Zusammenfassung machen. Ich habe gesagt, wer Gott liebt, hält seine Gebote. Der Schlüssel ist die Liebe. die zum Gehorsam führt. Wir sollten aber im Kopf behalten, ja, dass seine Gebote gut sind und dass halt die Gnade unser Stützpunkt ist, unser Fels. Wir sollen einander lieben. Und wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, aber unseren Bruder hassen, ja, dann stimmt was nicht und dann sollten wir das Christus bringen. Drei Reifegrade gibt es. Es gibt einmal die Kindlein, die gerade bekehrt sind. Es gibt die Väter, die reif im Glauben sind, aber nie zu dem Punkt kommen sollten, wo sie sagen, jetzt weiß ich alles, ich habe die völlige Erkenntnis. Und dann gibt es halt die jungen Männer, die schon dabei sind, die auch schon die ersten, ja, Kämpfe gemacht haben, die stark sind im Glauben, die fest im Wort sind. Und wenn sie halt fest im Wort sind, habe ich ja vorgelesen, dass sie halt auch schon durch das Wort Erkenntnis erlangen, dass man ja durch das Wort Gottes weiser werden kann als die Alten, die Dinge, die ich gerade vorgelesen habe. Ja, ich möchte hiermit schließen und nach Möglichkeit stehen wir auf und ich bete zum Schluss. Ja, Jesus, dein Wort ist Wahrheit und ja, viel gehört heute und ja, dass wir einander lieben sollen, dass wir ja die Liebe zu dir haben, dass das ja, dass der Schlüssel ist, dass wir in Liebe gehorsam sein sollen und ja, dass wir uns prüfen müssen und dass es aber auch Reifegrade gibt, Jesus, im Glauben. Da gibt es die Kinder, da gibt es die jungen Männer, da gibt es die Väter. Ja, wo würden wir uns einstufen, Jesus? Du weißt es am besten und ja, ich bitte dich einfach, das, was jetzt heute gesagt worden ist, dass du es gebrauchen kannst, dass jeder was für sich mitnehmen kann, Vater, nach deinem Willen. Und ich bete jetzt einfach, dass du auch ja, dein Segen und deine Gnade schenkst über diesen weiteren Verlauf des Gottesdienstes. Amen.